Danke für deine Gnade, dass du uns, weil du uns liebst, auch zurechtweist. Wir wollen dein Wort mit einem ernsthaften Herzen aufnehmen, dass dein Wort auch in uns ausführt, wozu du es gesandt hast. Rette uns davor, bloße Hörer zu sein. Mach uns alle zu Tätern deines Wortes.
Amen.
Herr, wir sagen dir auch, wir lieben dein Erscheinen.
Amen.
Und wir beten, Herr, komme schnell zurück.
Amen.
Amen. Amen. Ja, lass uns weitermachen mit Philadelphia.
Amen.
Deutlich angenehmer als Thyatira.
Ja.
Vielleicht habe ich deswegen auch das gewählt. Also, ab Vers 7, Offenbarung 3. Lass uns zusammen lesen. Genießen. Und auch damit beten vor dem Herrn. Weil das ist ja unser Ziel.
Amen.
Ja? Amen. Offenbarung 3, ab Vers 7.
Und
dem Boten der Gemeinde in Philadelphia, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der auftut und niemand schließt zu, und der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine offene Tür gegeben, die niemand zuschließen kann. Amen.
Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort gewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet.
Ich werde ausessen. Ich geliebt. Amen. Gott, von meinem Aussehen
bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Prüfung, die über die ganze bewohnte Erde kommen wird, um die zu prüfen, die auf der Erde wohnen.
Ich komme schnell, halte fest, was du hast, damit niemand deines Sieges kratzen nehmen. Wer überwindet, den will ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde den Namen meines Gottes auf ihn schreiben. Und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott. Wer ein Ort, der höre, was der Geist in den Gemeinden sagt.
Amen. Amen. Wer ein Ohr hat, der höre. Amen. Amen. Bevor wir damit anfangen, ich war ja knapp drei Tage war ich in Spanien. Und zwar es war die Gegend Valencia, Alicante. Und da hatten uns Geschwister eingeladen. Die sind aus Bulgarien ursprünglich, kommen aus dem Islam und sind dann nach Spanien gezogen und sind dann dort so Erntearbeiter und sind praktisch auch gewisserweise von der Armut geflohen, weil sie in Bulgarien in Ghettos leben. Und die haben uns eingeladen, dass wir ihnen etwas mitteilen. Und da waren Silas und ich dort und auch Stefan. Und wir hatten da Gemeinschaft mit denen. Und was ich sehr kostbar fand, ist, das waren sehr einfache Geschwister mit einem großen Hunger. Großer Appetit. Die wollten gar nicht aufhören mit Gemeinschaft. Wir hatten am Samstagabend haben wir angefangen um 19 Uhr. Und dann habe ich gedacht, irgendwann um 0 Uhr, jetzt da stand ein Bruder auf und dachte, jetzt wird er wahrscheinlich jetzt sagen, es ist genug. Und dann fängt er nochmal an zu singen. Und dann ging es das Ganze bis um 2 Uhr nachts. Die haben von 19 Uhr bis 2 Uhr nachts das Wort und gesungen, aber aus der ganzen Kehle immer noch war die Stimme laut. Und da war auch ein Bruder dort, der hat so laut gesungen mit dem Mikro. Ich habe gesagt, bitte tu das Mikro weg, deine Stimme ist laut genug. Wir waren einmal in so einem kleineren Raum, da hast du kein Mikro gebraucht. Aber was ich kostbar fand, ist, die haben das Wort wirklich mit einem, wie ein Schwamm aufgenommen. Und man hat gemerkt, die Einfachheit, ich habe das Gefühl, je höher der Wohlstand, desto komplizierter. Und desto satter sind wir. Und die haben uns dann fast nicht mehr gehen lassen. Die sagten, ihr müsst unbedingt nochmal kommen. Und dann hatten sich welche aus Frankreich mit eingewählt. Und die Frankreich-Geschwister sagten direkt nach dem Wort, kommt gleich nach Frankreich, macht hier auch eine Konferenz. Also war wirklich ein richtig kostbarer Appetit dort. Weißt du, wenn ich hier manchmal mit Brüdern rede und dann sage ich was und dann kommt erst ein Aber. Und dort war ein Amen, gibt's noch mehr. Ja? Mit einem Bruder saß ich am Tisch und er hat mir erzählt, seine Wohnung ist teuer, er ist Erntearbeiter, verdient sehr wenig Geld, er hat eine Familienprobleme. Und ich habe da nur einen einzigen Vers aus 1. Petrus genannt, Kapitel 5, dass wir alle Sorge auf ihn werfen. Der hat voller Freude gejauchzt. So Halleluja. Und ich habe einfach gemerkt, so eine Einfachheit und dieser Hunger, den müssen wir sich bewahren. Wir dürfen nicht kompliziert werden. Wir dürfen nicht appetitlos werden. Möge der Herr uns Gnade geben, so einen Hunger alle Zeit zu haben. Und es ist auch gut, den Herrn zu fragen, Herr, wie kann dein Wort weiterlaufen? Ja. Die Geschwister haben teilweise 4 Stunden Autofahrt hinter sich gehabt für 1-2 Stunden und dann wieder zurück. Wirklich haben sich aufgemacht. Ja, Amen. Lass uns Philadelphia anschauen. Ich hätte gerne, weiß nicht, gibt es Möglichkeit, die Grafik einzublenden von der Entwicklung der Gemeinde? Vielleicht kennt ihr die meisten von der Grafik. Können wir sie kurz einblenden? Ich werde heute nicht so stark auf die Verse aus Philadelphia eingehen. Ich möchte dazu eher ein Parallel, was anderes mit euch durchgehen, was auch sehr viel mit Philadelphia zu tun hat, wenn man genauer hinschaut, und zwar Esra und Nehemia. Aber lass uns erstmal den Graphen anschauen hier. Wir brauchen nicht jetzt alles durchzugehen, das zeigt ein bisschen von Ephesus, die erste Liebe verlassen, und dann Smyrna, es ging trotzdem bergab, weil da Lehren reinkamen von Bileam und so weiter. Dann kam Pergamon, wir haben es gehört, Hochzeit in der Welt, wo der Thron Satans ist, dann kam Thyatira, der tiefste Fallpunkt. Und dann hat der Herr irgendwann angefangen, in Zeit von Sardes, das ist Reformation, Lutherzeit, ne, historisch, wieder etwas zurückzugewinnen. Und wir sehen hier, dann kommt die Linie von Philadelphia. Und ich male mal diese Linie hier nochmal hin. Und wir haben dort stehen, Wiederherstellung der wahren Gemeinde. Ich würde hinschreiben, Wiederherstellung der herrlichen Gemeinde. Und wir sehen hier, dass der Herr tatsächlich wunderbar angefangen hat damals, zur Zeit der Herrenhut der Brüder. Die hatten wirklich ein Herz für den Herrn. Und die hatten so ein Brennen für den Herrn, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die waren bereit, den vollen Preis zu bezahlen. Teilweise haben sie Familie verlassen, Kinder verlassen, haben alles verlassen. Von einem Bruder habe ich gelesen, er war ein Chirurg zu dieser Zeit etwa. Und er und seine Frau haben gemerkt, sie wollen dem Herrn dienen. Er hat alles verkauft, was er hatte, alles. Und ist runter bis nach Bagdad, um dort dem Herrn zu dienen als Missionar. Und hat da viel verloren. Seine Frau ist dort gestorben, sein Kind ist dort gestorben. Die haben sehr hohen Preis bezahlt, diese Brüder. Aber das war alles auch diese Liebe zum Herrn. Wirklich einen erweckten Geist hatten diese Brüder. Und ich will aber nicht jetzt auf die alle eingehen, sondern ich will einen parallelen Strang jetzt malen, eine andere Linie. Und hier schreibe ich hin, wie der Herstellung der heiligen Priesterschaft. Weil das durchaus sehr viel miteinander zu tun hat. Es geht sogar miteinander einher, wenn man sich das anschaut. Wir haben nämlich am Anfang, wir haben gerade gesehen, dass die, bevor Philadelphia anfing, diese Zeit, hatten wir Babylon. Derzeit hatten wir noch Thyatira, was ja Babylon ist. Ne? Und wenn wir hier hinschauen, wenn ich jetzt nehme ich Esra und Nehemia, und wir wissen zur Zeit von Esra, das Volk Israel war vorher 70 Jahre in Gefangenschaft in Babylon. Das heißt, hier haben wir auch Babylon. Und nach 70 Jahren hat der Herr, und das lesen wir in Esra Kapitel 1, eine Tür aufgetan für den Wiederaufbau seines Hauses. Und zwar hat der Herr dort in Esra Kapitel 1 einen Kyrus benutzt. Und der Kyrus, dessen Geist hat der Herr erweckt. Es ist Esra Kapitel 1 bis Vers 4. Und da heißt es, so spricht Kyrus, der König von Persien: Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Und dann kommt sein Aufruf: Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, das Gott des Israels, er ist Gott in Jerusalem. Wir sehen hier, der Herr hat Kyrus benutzt, um den Aufruf zu starten, dass das Volk aus der Gefangenschaft rauskommt und nach Jerusalem zu kommen, um das Haus des Herrn zu bauen. Und da heißt es hier, ein wichtiger Zusatz, in Vers 5, da machten sich die Familienhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und Leviten und jeder, dessen Geist Gott erweckte, um hinaufzuziehen und um das Haus des Herrn zu bauen, das in Jerusalem ist. Das heißt, wir sehen, der Herr hat hier den Geist seines Volkes erweckt. Das ist in Esra 1, Vers 5. Der hat den Geist seines Volkes erweckt und sie haben aufgemacht, um Jerusalem und um den Tempel besonders wieder aufzubauen. Und wir sehen auch, dass leider in der Zeit nicht alle zurückkamen. Nicht alle haben Babylon verlassen. Sogar war es nur ein Bruchteil. Ich glaube, die Zahl ist irgendwas mit 42.000 seit Esra. Und das waren mit Sicherheit nach 70 Jahren, weiß ich, wahrscheinlich ein paar hunderttausend, kann sein. Sehr viele, aber es war nur ein Bruchteil, der sich aufgemacht hat und deren Geist Gott erweckt hat, um das Haus des Herrn zu bauen. Und was haben die gemacht? Die haben das erste, was sie gemacht haben, als sie kamen, sie haben einen Altar gebaut. Und dann haben sie auf dem Altar Brandopfer geopfert. Das war das zweite, was sie gemacht haben. Und nach diesem Brandopfern haben sie angefangen, den Grund des Tempels zu legen. Was ich kostbar finde, ist hier, wenn man sieht, das, was der Überrest damals im Herzen hatte, war Gottes Vorsatz. Und sie haben gesehen, es ist im Herzen Gottes, seine Priesterschaft wieder zu haben, um ihn anzubeten. Deshalb haben sie das allererste, was sie gemacht haben, ist einen Altar hinzubauen. Und dann haben sie angefangen, Brandopfer. Und wir wissen, Brandopfer ist ein Bild für die Hingabe. Und diese Hingabe, da habe ich vorhin versucht zu beschreiben, das hatten auch damals diese Brüder. Da waren wirklich Stiere, die sie als Brandopfer sozusagen erfahren haben, die, da sind wir teilweise weit davon entfernt manchmal, denke ich. Aber sie hatten wirklich ein Herz und sie haben sich aufgemacht, dieses Werk des Herrn zu bauen. Und dann kommt aber nach kurzer Zeit direkt danach, kommt schon der Widerstand. Und der Widerstand kommt von den Samaritern, die dort leben. Und die Samariter, das waren ein Mischvolk. Und zwar hatte damals der König von Assyrien, als er die 10 Stämme Israel weggeführt hat, hat er ein anderes Volk hingebracht. Und das andere Volk hat ihre Götzen verehrt. Und was hat Gott gemacht? Er hat Löwen geschickt, die sie getötet haben. Und dann haben sie gesagt, der Gott dieses Landes, er zerstört uns, wir müssen was machen. Und dann hat der König Ahasverus, ich weiß nicht, wie der heißt, der König hat auf jeden Fall einen Priester von den Leviten geholt und er musste diesem Volk zeigen, wie man den Gott des Himmels verehrt. Und so haben die Samariter dann beides gemacht. Sie haben ihre Götzen verehrt und haben auch Opfer dargebracht für den Gott des Himmels. Sie waren also nicht von dem verheißenen Land und nicht das Volk des Herrn. Sie war eine Vermischung. Und sie kommen dann und sagen zum Volk Israel, wir opfern eurem Gott auch, wir wollen mitbauen. Und das Volk sagt, nein, ihr habt keinen Anteil mit uns. Ihr dürft mit uns nicht mitbauen. Und was passiert? Sie greifen sie an und dann gibt es einen Widerstand von den Samaritern und es gibt leider einen Stillstand. Und zwar 14 Jahre lang. Das heißt, sie haben angefangen, das Werk des Herrn zu bauen und dann kam der Feind, hat sofort angegriffen und 14 Jahre lang stand das Werk des Herrn still. Nur der Tempelgrund wurde gelegt. Und wir sehen, wenn wir die Zeitschrift nachher anschauen, hier auch, wir sehen, dass der Herr damals auch viele Offenbarungen den Brüdern gegeben hat aus der Schrift. Er hat viel Grundlagen geschaffen für uns heute. Diese Brüder haben wirklich viel gesehen. Es gibt sogar Brüder damals, die haben gesehen, dass das Volk Israel eine Nation werden wird, bevor es soweit war. In 1800 rum haben einige Brüder es in der Schrift gesehen, Israel muss wieder eine Nation werden. Und erst 1948 war es soweit. Das heißt, der Herr hat ihnen wirklich Offenbarung gegeben und die haben auch vieles entdeckt, was der Herr heute auch uns gegeben hat. Aber leider fingen die an, damals auch zu streiten und waren dann überdrüssig und haben nicht, was sie gesehen haben, umgesetzt. Und so der Feind hat dann zum Stillstand gebracht teilweise und dann hat der Herr immer wieder neu erweckt. Das haben wir vorhin auf dem Graphen gesehen. Ne? Das war hier dann 1827 hier waren die Herrenhuter-Brüder, das waren noch die Plymouth-Brüder, da kam in 1927 in China hat der Herr nochmal welche erweckt und heute hat der Herr uns erweckt. Aber was ich einfach zeigen will ist, man sieht hier diese Parallele, dass die angefangen haben und der Feind hat zu kämpfen, ist sofort angefangen zu stoppen. Und was war das Problem dann? Warum 14 Jahre? Das Problem war, das Volk ist wieder eingeschlafen. Was haben sie denn gemacht? Wir können es in Haggai lesen. In Haggai, Kapitel 1, weil der Herr hat dann nochmal einen Haggai geschickt und Sacharja, damit das Volk wieder aufwacht. Da können wir Haggai Kapitel 1 lesen. Wahrscheinlich wird der schneller als ich aufschlagen. Da sagt der Herr, durch den Propheten Haggai an Zerubabel, den Sohn Shealtiels, den Statthalter von Juda, und an Joshua, dem Sohn Josadaks, des Hohenpriesters, folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscher, dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Das heißt, das Volk hat sich nur noch um sich selbst gedreht. Obwohl der Herr ihren Geist erweckt hatte, ihr Ziel war damals, das Tempel zu bauen. Und doch, als der Feind angegriffen hat, haben sie einfach alles stehen und liegen lassen und haben nur noch ihre Heidenhäuser gebaut. Und dann heißt es hier in Vers 4, ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während das Haus in Trümmern liegt. Und nun so spricht der Herr der Herrscher, achtet doch auf eure Wege. Und dann zeigt der Herr, er hat den ganzen Segen weggenommen, weil sie ihm nicht zurückgebracht haben. Dann kommen das Beispiel hier herum, zählt er auf. Und lobt den Herrn durch Harai, hier, das war hier Harai und Zacharia. Und Zacharia. Durch Harai und Zacharia hat der Herr nochmal den Geist des Volkes erweckt. Und Zerubabel und Joshua haben sich noch einmal mit dem ganzen Volk aufgemacht, das Haus des Herrn zu bauen. Und das hat mir gezeigt, es ist nicht einfach, das Werk des Herrn zu bauen. Der Feind wird kämpfen. Und wir dürfen uns aber nicht einschüchtern lassen. Man muss immer wieder neu beten, dass der Herr unseren Geist erweckt, dass wir nicht einschlafen. Das ist für mich so wichtig geworden, weil erstaunlicherweise das Volk hatte dieses eine Ziel gehabt, das Haus zu bauen, und doch haben sie nur noch ihre Häuser gebaut. Und das heißt, es ist auch die Gefahr, in der wir heute stehen. Dass obwohl der Herr zu uns redet und so viel zeigt, wir doch nur mit uns selbst beschäftigt sind. Und da muss der Herr uns Gnade geben, dass wir darin nicht versinken. Dass wir auch solche sind, deren Geist der Herr erweckt. Und wie hat der Herr den Geist erweckt? Er hat es gemacht durch sein Sprechen. Er hat Harai geschickt durch die Weissagung. Und ich bin dem Herrn dankbar für die Zeit der Konferenz. Für mich ist es immer wieder ein neues Sprechen des Herrn zu mir. Ein neues Weissagen des Herrn, dass ich aufwache. Deswegen ist es kostbar, dass wir Konferenzen haben, dass der Herr uns damit immer wieder neu aufweckt. Amen. Und es hat dann 4 Jahre gedauert. 4 Jahre lang haben diese Brüder an dem Tempel gebaut. Und dann war der Tempel fertig. Das heißt, wir haben hier den Tempel fertig gebaut. Und dann haben sie das gefeiert mit einem großen Fest vor dem Herrn. Das ist in Esra 3. Esra 3, Vers 1. Das war nicht Esra 3. Der Aufbau des Tempels ist in Esra 6, Vers 14 bis 22. Und erstaunlicherweise hat das Volk, also Esra hört hier nicht auf, ne? Esra geht hier weiter. Man könnte sagen, eigentlich das Ziel ist erreicht, Tempel ist gebaut, die Priester haben angefangen, den Herrn anzubeten, die Priesterschaft war wieder da. Aber was passiert? Kurz darauf kommt die Vermischung rein. Wir lesen dann im nächsten Kapitel gleich, dass das Volk und sogar die Priester selber haben Frauen geheiratet aus den Nationen. Und das hat mir gezeigt, wie umkämpft es ist, dem Herrn als Priester zu dienen. Der Feind hat keine Ruhe. Selbst als der Tempel fertig gebaut war, hat er wie bei Bileam die gleiche Strategie benutzt, um diesen wunderbaren Dienst des Priesterschaft vor dem Herrn zu beenden. Er hat sie einfach vermischen lassen mit dem Volk, mit den Nationen. Und sie haben die Frauen von denen geheiratet. Und warum war das auch so einfach? Damals hat auch noch der Tempel, die Bau der Mauer gefehlt. Und deshalb hat der Herr irgendwann den Nehemia geschickt und den Esra. Und die haben den Bau der Mauer von Jerusalem. Und das war nötig, damit der Feind nicht so einfach reinkommt. Weil wir lesen in Nehemia, dass das Volk wie hilflos war vor den Feinden. Der Tempel war gebaut, aber der Feind konnte jederzeit reinkommen. Und deshalb war es so einfach, dass der Feind das Volk gleich wieder abgezogen hat und die Priesterschaft gestoppt hat. Und deshalb musste der Herr einen Nehemia erwecken, der gekommen ist, um den Tempel zu bauen, die Mauer zu bauen. Und der Mauer ist ein wichtiger Schutz, damit der Feind nicht so einfach nach Jerusalem reinkommen kann. Deshalb muss der Herr uns auch noch mehr zeigen, wie wir die Mauer Jerusalems bauen. Wir brauchen darüber auch noch mehr Offenbarung vom Herrn, dass der Feind nicht so leicht reinkommt und uns wegführt von dem, was der Herr uns gezeigt hat. Und man könnte sagen, nach dem Bau der Mauer ist eigentlich fertig. Die haben tatsächlich nach dem Bau der Mauer Isra und Nehemia, und das Volk hat sich gereinigt, dann das Laubhüttengefest gefeiert, was irgendwie auch für mich ein Bild war auf das tausendjährige Reich. Denn es heißt, das Volk hat das Laubhüttenfest gefeiert wie seit Josuas Tagen nicht mehr. So ein Herz für Gottes Reich, so eine Hingabe, dass sie das Laubhüttenfest nach so langer Zeit, seit Josua hat man nicht mehr das Laubhüttenfest so gefeiert, haben das Laubhüttenfest hier nochmal zusammen gefeiert in dieser Zeit, als die Mauer gebaut wurde. Und das ist für mich auch ein Bild dafür, weil Laubhüttenfest zeigt ja auch, denn das Ziel ist ja hier das zweite Kommen des Herrn. Und wir wissen, wenn der Herr kommt, ist das tausendjährige Reich. Und das ist Laubhüttenfest. Das ist die Erfüllung vom Laubhüttenfest. Und wir sehen hier, was für ein Vorgeschmack. Wenn wir dem Herrn treu sind, was er uns zeigt, sein Haus zu bauen, einem Priester zu dienen, wir werden Feste feiern, die uns den Vorgeschmack geben auf das tausendjährige Reich. Wir werden das Laubhüttenfest feiern auf eine herrliche Weise. Und das ist für mich auch nochmal so wichtig geworden, denn, und das ist heute hier auch so, das ist hier auch noch nicht zu Ende. Ne? Hier war es noch nicht zu Ende, sondern wir lesen in Nehemia. Nehemia ist nach dem Bau der Mauer zurück nach Babylon zum König, weil er war ja der Mundschenk. Und er kommt dann wieder nach ein paar Jahren. Was findet er? Der Priesterdienst war wieder weg. Der Priesterdienst war wieder nicht mehr da. Das Volk, und diesmal war es über den Hohenpriester Eliashib. Und zwar hat der sich verschwägert mit dem Tobia, der ein Feind war für das Werk des Herrn. Und erstaunlicherweise hat dieser Tobia sogar die Vorratskammer für die Priester bekommen. Er hat da drin gewohnt. Also seht ihr, was für ein Kampf es ist, an der Priesterschaft festzuhalten, ne? Und das ist wirklich, wie der Herr sagte, halte fest, was du hast, bis ich komme. Ja? Es ist wirklich ein Festhalten nötig. Weil der Feind benutzt alle Arten von Wirklichkeiten, um uns von diesem wunderbaren Werk des Herrn aufzuhalten. Wie wir auch in dieser Konferenz gehört haben. Und er hat tatsächlich damals die Vorratskammer, das heißt, es gibt keinen Zehnten mehr. Und die Priester haben aufgehört, dem Herrn Opfer darzubringen. Und sie haben sich verstreut. Und dann hat der Nehemia eigenhändig, das war nicht gut, eigenhändig die ganzen Sachen von Tobia rausgeschmissen, hat ihn rausgeworfen und hat dann wieder den Priesterdienst eingeführt. Ich sage euch, Brüder, lasst uns nicht zimperlich sein mit dem, wo der Herr Feind uns versucht zu hindern, dem Herrn zu dienen als Priester. Wir müssen damit klare Sache machen und das Ding kommt alles rausschmeißen, was der Feind uns geben möchte, uns abzuhalten. Und deshalb sagt der Herr auch zu Philadelphia, wie ich vorhin erwähnt habe, halte fest, was du hast, bis ich komme. Ja? Und wenn wir hier schauen, was mir noch fehlt hier auf dem Zeitstrahl, ist, dass immer hier eine Linie abgeht, auch hier, und ihr wisst alle wohin? Zu Laodicea. Ja? Es gibt immer eine Linie, die nach Laodicea führt. Das heißt, es ist immer die Gefahr, dass wir so viel wissen und es nicht umsetzen und dann landen wir in Laodicea. Das ist immer die Gefahr. Als ich dort war in Spanien bei den Geschwistern, da haben die Geschwister, ich hatte den Eindruck, als ich zurückkam zur Konferenz hier, ich bin in einem Fünf-Sterne-Restaurant. Ich komme her und sage, wow, was für eine Speise. Und dann hatte ich dort, als ich dort war, weil es war gleich am nächsten Tag, habe ich gedacht, diese Geschwister leben wie in der Wüste. Es ist wirklich den Eindruck wahr, sie leben in der Wüste. Sie haben kaum Speise gehabt. Einer von den Ältesten sagte zu uns, unsere Geschwister sind alle noch Babys. weil sie keine gesunde Nahrung bekommen. Das haben die Ältesten selber gesagt. Und dann komme ich hierher und dann denke ich, wow, jetzt bin ich von der Wüste in ein 5-Sterne-Restaurant gekommen. Aber wisst ihr, die haben sich gefreut über ein bisschen Brot. Aber wie? Ihr Herz hat gejauchzt über das einfache Wort, was sie mitgeteilt haben. Wir haben über den hohen Priester mitgeteilt ein bisschen und über Babylon und über Zion. Die hatten so ein brennendes Herz dafür. Es hat so ihr Herz erfreut. Und da kam so ein Halleluja. Und bei uns manchmal ein bisschen Eindruck, wir kriegen dieses Menü. Amen. Ganz gut. Wir müssen wirklich aufpassen, dass der Hunger uns bleibt. Wir dürfen wirklich nicht übersättigt werden. Und das ist die Gefahr, dass wir Laodicea abdriften. Laodicea sagt auch, ich bin reich geworden und brauche nichts. Und das ist ja auch für uns heute, bevor der Herr kommt, ist es die Gefahr, dass wir immer noch abdriften nach Laodicea. Und ein Punkt noch, was ich hier nicht reingemalt habe, ist, Esra kam damals zurück, also interessanterweise ist, Esra war hier noch gar nicht da. Esra kam erst ungefähr nach 20 Jahren, also ungefähr hier viel später, erst da kam Esra nach Jerusalem. Und zwar kam er nicht alleine, er hat nochmal einen Überrest mitgebracht. Esra hat nochmal einen Überrest mitgebracht aus Babylon, die noch einmal ein Herz hatten, um das Werk des Herrn so weiter zu bauen. Und das hat mir nochmal gezeigt, dass der Herr noch immer einen Überrest hat in vielen Orten, viele Nationen. Das war auch mein Eindruck in Spanien dort, dass der Herr auch dort noch einen Überrest hat, der bereit ist, Babylon zu verlassen. Und wir müssen ein Herz für die haben. Wir müssen den Herrn fragen, Herr, wo ist noch der Überrest? Wo sind solche, deren Geist du erwächst für dein Reich in dieser letzten Zeit? Wir dürfen nicht nur auf uns selber schauen. Der Herr hat uns reichlich gegeben und wir müssen auch weiter austeilen. Und wir müssen auch den Herrn suchen, dass der Herr uns solche wie Esra auch nochmal bringt. Ja? Und einen weiteren Überrest. Und das ist mir auch nochmal ein Anliegen geworden. Je näher der Herr kommt, muss unser Herz mehr brennen. Sowohl für das Volk des Herrn, aber auch fürs Evangelium. Und das war auch ein Merkmal von Philadelphia. Und wir sehen auch, Philadelphia hat wirklich sehr viel zu tun mit der Priesterschaft, weil die Belohnung von Philadelphia ist, dass der Herr sagt, den werde ich zur Säule machen im Tempel meines Gottes. Und wer ist im Tempel? Es sind die Priester. Man sieht hier, dass das sehr viel damit zu tun hat. Und als der Herr bei Philadelphia sich vorstellt, am Anfang sagt er, das sagt der Heilige und der Wahrhaftige. Das sind genau die Eigenschaften, die der Herr von seiner Priesterschaft haben möchte. Heiligkeit und wahrhaftig heißt, dass es in meinem Leben umgesetzt wird durch die Anbetung des Vaters. Das hat mir nochmal gezeigt, Philadelphia ist wirklich der Wiederherstellung einer Priesterschaft. Und das muss der Herr uns heute noch mehr aufs Herz malen, dass wir so sehen, wie kostbar es ist, heute dem Herrn priesterlich zu dienen. Sehr, sehr kostbar. Möge der Herr uns das noch mehr aufs Herz schreiben, dass wir es auch umsetzen. Amen.